Heute Abend ist es soweit, Anpfiff in Basel, das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft. Große Vorfreude, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen europäischen Ländern. Frauenfußball boomt. Das ist noch nicht lange so. Noch immer findet Fußball mit Frauenbeteiligung auch jetzt im Schatten des Männerfußballs statt. Aber es ist kein Vergleich mehr mit Zeiten, in denen Frauenfußball verpönt, verachtet oder sogar verboten war. Mit der Geschichte des Schweizer Frauenfußballs befasst sich ein neues Buch, das kürzlich erschienen ist. Das Recht zu kicken heißt es. Verfasst haben es die Historikerin Marianne Meyer und die Geschlechterforscherin Monika Hofmann von der Uni Bern. Und mit Monika Hofmann spreche ich hier in SWR Kultur am Morgen. Frau Hofmann, grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Hofmann, für die Europameisterschaft jetzt in der Schweiz sind schon mehr als eine halbe Million Tickets verkauft. Mehr als bei der Frauen-WM 2023 in Australien, Neuseeland. Woher kommt dieses wachsende Interesse am Frauenfußball? Wie erklären Sie sich das?
Also dieses Interesse war jetzt absehbar, denke ich, weil der Boom hat schon 2017 in der Europameisterschaft in den Niederlanden begonnen. Wie sich gezeigt hat, haben dort auch fast 250.000 verkaufte Tickets gesamthaft. Dann einen Zyklus später, 2022 in England, die Europameisterschaft, die ein Jahr später wegen der Pandemie ein Jahr später stattfand, die hatte schon die Zuschauendenzahl verdoppelt. Und jetzt in der Schweiz hoffen wir natürlich noch einmal einen Rekord hinzubringen. Und deshalb war dieser Rekord schon absehbar, weil man sieht diesen Boom des Frauenfußballs, gerade auch in der Schweiz, aber international natürlich schon zusammenkommen.
Das hat sich wirklich total gewandelt. In Ihrem Buch Das Recht zu kicken, da beschreiben Sie, wie Frauen, die früher Fußball gespielt haben, als unästhetisch oder sogar als unsittlich galten. Es gab tatsächlich Verbote bis noch gar nicht so langer Zeit für Frauen Fußball zu spielen. Das alles hat sich gewandelt. Aber wie ist das gelungen oder haben sich Frauen dieses Recht erkämpfen müssen?
Dieses Recht wurde erkämpft von den Frauen, das zeigt die Geschichte. Die Frauen spielen in der Schweiz schon über 100 Jahre und international sogar noch länger. Deshalb sagen wir auch oft, Co-Autorin Marianne Meyer und ich, es ist jetzt nicht ein Boom, die Frauen spielen schon sehr lange. Es hat jetzt einfach viel mehr Sichtbarkeit, das Sponsoring und der Markt wurde entdeckt für den Frauenfußball. Und die Frauen mussten sich das mit stetem Dranbleiben erkämpfen, denn vor über 100 Jahren konnten sie Fußball spielen. Dann gab es nach dem Ersten Weltkrieg Verbote, teils ziemlich lange, noch bis in die 70er Jahre, gerade in Deutschland, in der BRD oder auch in England. Und dann kam ein erneuter Boom so um die 90er Jahre und jetzt ab 2015 erleben wir einen weiteren Höhenflug des Fußballs.
Mhm. Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele, mit welchen gesellschaftlichen Vorurteilen, Widerständen Frauen Fußballspielerinnen kämpfen mussten und vielleicht bis heute auch noch müssen?
Damals, also es gab in Bern einen sportärztlichen Kongress 1943 und da wurde argumentiert, dass eben die Gebärfähigkeit beeinträchtigt würde vom Fußballspielen. Weitere sportärztliche Hinweise waren natürlich auch die Gefahr für den Busen, also für die Fortpflanzung, dass der Busen beeinträchtigt werden würde durch die Ballannahme mit der Brust, aber auch die großen Schritte seien schwierig für Frauen und natürlich auch das Ästhetische, das sportliche Reiz, das Antlitz einer Frau verunstalte und sich dauerhaft eventuell auch Schäden im Gesicht, im Ausdruck und in der Schönheit zeigen würden. Also absurde Argumente.
Ich glaube, fast wortgleich kenne ich ähnliche Zitate, also nicht von Schweizer, sondern von deutschen Sportmedizinern in der Geschichte. In Ihrem Buch erzählen Sie jetzt die Geschichte des Frauenfußballs in der Schweiz, aber inwiefern ist das exemplarisch auch für Frauenfußball auch in anderen Ländern? Oder gibt es Schweizer Besonderheiten? Was Gleichberechtigung anbelangt, zum Beispiel Frauenwahlrecht, ist die Schweiz ja jetzt, sagen wir, nicht unbedingt vorne dran gewesen.
Nicht unbedingt. Also für die Schweiz kann man sogar sagen, die Frauen durften eher Fußball spielen als abstimmen und wählen. Denn die Schweizer Frauen durften ab 1970 Fußball spielen und wählen und abstimmen durften wir erst ab 1971. Ja, und da gibt es natürlich weitere Parallelen international. Wir haben das Buch Die Geschichte des Schweizer Frauenfußballs auch in vier Phasen gegliedert. Die Pionierinnenphase, die dauert etwa bis 1970 und dann kommt die die Institutionalisierungsphase in den Schweizerischen Fußballverband. Das ist aber nur eine Anbindung. Die richtige Integration fand erst ab 1993 statt. Das ist auch der Übergang in eine nächste Phase. Und ab 2015 sehen wir eine weitere Phase, eine erhöhte Sichtbarkeit des Frauenfußballs. Mhm. International ist das ähnlich. Da waren in England und Frankreich, das waren die Vorreiterinnen-Nationen um 1900, da gab es Frauen, die Fußball spielten. Das war sogar groß. Also in England während des Ersten Weltkriegs, als die Männer kämpfen, an die Front gehen mussten, übernahmen die Frauen nicht nur die Arbeit, sondern eben auch die Freizeitbeschäftigung, das Fußballspiel. Und die Frauen mussten dann aktiv wieder aus diesem Feld getrieben werden, als die Männer zurückkamen. Deshalb gab es dann auch Verbote. In England war das 1921 der Fall, ganze 50 Jahre. Ja. Und das ist eine internationale Parallele. Da ist auch die Bundesrepublik Deutschland 1955 bis 70 gab es da ein Verbot und in anderen Ländern auch. Also man sieht da international Parallelen. Die Schweiz war sicher früh mit 1970, aber hat dann wenig investiert, weshalb sie auch in ein Rücktreffen gelangte. Die deutschen Frauen wurden ja 1982 erst offiziell aufgenommen, aber der DFB hat dann viel investiert und die deutschen Frauen sind ja dann ziemlich ein sehr gutes Team, national, international geworden.
Wie geht es jetzt weiter? Ist es vorstellbar, auch wünschenswert aus Ihrer Sicht, dass Frauenfußball, Männerfußball sich weiter angleichen, dass wir beispielsweise auch beim Frauenfußball in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren von dreistelligen Millionentransfers sprechen, von Ölstaaten, die in Frauenmannschaften investieren, oder ist das vielleicht auch gar nicht so wünschenswert und Frauenfußball bleibt im Schatten der Männer der sympathische Fußball, in dem es mehr ums Spiel und weniger ums Geld geht?
Wir haben das mit vielen Sport- und auch Fußballexpertinnen diese Frage auch besprochen, weil in unserem Buch haben wir auch Interviews abgedruckt, nicht nur historische Aufarbeitung, sondern aktuelle Interviews. Und da sind sich eigentlich alle einig, der Frauenfußball soll sich nicht zum Männerfußball hin entwickeln, also nicht gleich werden. Aber sicher ist jetzt wichtig, dass in der Schweiz und auch international der Frauenfußball die Ligen gestärkt werden, wie es zum Beispiel in England und Spanien der Fall ist, damit die Frauen vom Fußballspielen leben können und in den Ländern eine starke Liga ist. Und das wäre ein Wunsch und da muss man sicher noch investieren, aber niemals in diese Richtung der Männer. Es wäre ja auch schön, wenn man den Männerfußball etwas zurückbuchstabieren könnte. Das sind ja absurde Zahlen, die da verdient werden.
Absolut.
An Gehältern.
Monika Hoffmann, Autorin, Genderforscherin von der Uni Bern, zusammen mit der Historikerin Marianne Meyer hat sie ein Buch geschrieben über die Geschichte des Schweizer Frauenfußballs, das Recht zu kicken, heißt es. Frau Hoffmann, danke fürs Gespräch, aber ohne eine letzte Frage lasse ich Sie ungern gehen. Heute Abend, 21 Uhr, Anpfiff in Basel, offizielles Eröffnungsspiel Schweiz-Norwegen. Was ist Ihr Tipp?
Mein Tipp ist 1-0 für die Schweiz.
Wir sind gespannt. Frau Hoffmann, danke Ihnen sehr.
Danke gleichfalls.